From your fryer to the table, it's a quick trip for crispy fries. But how about a crosstown delivery? McCain SureCrisp fries are designed to go from fryer to container to carrier to passenger seat across town during rush hour down a shortcut that wasn't all that short to a doorstep before they hit the table. And that first bite, the crispiness speaks for itself.
Mmm.
To the last bite, McCain SureCrisp fries go the distance. See how far our fries can take your business at surecrisp.com/delivery.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Eben dieses Sauber bezieht sich nicht im Sinne von wirklich der herkömmlichen Sauberkeit, sondern im Sinne von ohne die Verschmutzung durch die Lebensmittelindustrie, ohne Chemikalien. Das ist damit gemeint.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Wir beschäftigen uns ja schon 1,5 Jahre hier permanent mit Ernährung und trotzdem begegnet einem immer wieder mal was Neues. Und mir ist zum ersten Mal vor kurzem der Begriff Clean Eating begegnet. Und zwar bei einer Veranstaltung, da hat eine Schauspielerin erzählt, dass sie das betreibt und das finde ich doch sehr spannend und darüber wollen wir heute mal reden. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße euch ganz herzlich im Podcast und vor allem begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast Dr. Matthias Riedel.
Moin.
Schön, dass Sie wieder da sind. Herr Dr. Riedel ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund? Er hat die My Food Doctor App entwickelt und alle kennen ihn natürlich als Ernährungsdoc. Und Herr Dr. Riedel, Clean Eating ist für Sie wahrscheinlich nichts Neues.
Nein, natürlich nicht. Also die verschiedenen Ernährungsformen der vergangenen Jahrzehnte, da gehört das mit rein. Aber man muss natürlich klar sagen, die meisten Ernährungsformen, die älter sind als 10 Jahre, sind mit Vorsicht zu genießen. Hier ist es mal eine Ausnahme und deshalb glaube ich, ist es auch ganz gut, dass wir mal drüber reden.
Bevor wir tiefer einsteigen, wollte ich noch sagen, wir haben natürlich auch wieder eure Fragen mitgebracht, die Herr Dr. Riedel nachher beantwortet. Wir beschäftigen uns wieder mit einer aktuellen Studie und wir haben natürlich zum Abschluss dann wieder ein schönes Rezept für euch. Ja, Clean Eating. Ist das alt? Ist das neu?
Ja, mittelalt, sagen wir mal so. 20 Jahre alt, ist auf die Kanadierin Reno Tosca zurückzuführen. Kennt keiner, ist auch nicht besonders wichtig. Aber das ist auch eine Kennedy-Witwe der Kennedys. Und die hat sich damals hingesetzt, hat gesagt, ja, wie können wir denn, und Amerika ist ja ein gutes Pflaster dafür, wie können wir das amerikanische Essen verbessern? Weil damals, vor 20 Jahren, war es auch schon verbesserungsbedürftig und es ist heute noch mehr. Und er hat gesagt, letztlich, wenn man es unterm Strich so sagt, all dieses Produzierte, lass die Finger von. Und das ist mal eine Aussage, kann man wirklich auch unterstreichen. Also ich habe schon häufig über andere, auch ähnlich alte Ernährungsformen gesprochen, wie Paleo, was wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist. Aber hier, wenn es darum geht, hochverarbeitetes einfach im Regal stehen zu lassen und tatsächlich unverarbeitete, klare, natürliche Lebensmittel zu essen, und das ist Clean Eating, dann sind wir da auf der richtigen Spur. Clean Eating will sozusagen eine unverfälschte Ernährung mit echten Lebensmitteln.
Okay. Also ich finde, dass der Begriff ein ganz klein bisschen sektiererisch klingt,
ja,
aber auch nicht unsympathisch, sondern
genau.
Clean, es klingt sauber. Ich stelle mir bei Clean Eating vor, ich habe hier meinen Teller. Da habe ich hier so meinen Haufen Erbsen, dann habe ich hier separat dann meinen Salat liegen und dann habe ich vielleicht noch irgendwas, weiß ich nicht, egal. Aber alles schön getrennt, nichts ineinander verkocht, vermengt,
nee,
verrührt.
Das muss es nicht sein. Also das wäre dann ja schon so ein bisschen im Sinne von Trennkost. Eine ganz andere Geschichte. Clean Eating sagt eben einfach, dass selbst wenn du das verarbeitest, dann darf das auch zusammenverarbeitet werden, aber unter Abwesenheit von Chemie.
Es ist einfach das pure Produkt.
Ja.
Und da darf ich auch verschiedene zusammenmischen.
Ganz genau, genau. Okay. Also die Idee ist eben, dieses Sauber bezieht sich nicht im Sinne von wirklich der herkömmlichen Sauberkeit, mhm, sondern im Sinne von ohne die Verschmutzung durch die Lebensmittelindustrie, ohne Chemikalien. Das ist damit gemeint. Und unverarbeitete Lebensmittel, jetzt Vollkornprodukte, Gemüse und aber auch natürlich Biofleisch, also, mhm, eher dann immer in der besseren, besten, reinsten Variante, die sozusagen ursprünglich ist und wo wenig Verfälschtes und wenig Ungesundes dabei ist. Das will das sagen.
Was schließt sich denn dann komplett aus beim Clean Eating? Was geht dann gar nicht? Was ist zum Beispiel mit Backwaren?
Ja, das ist, wenn mich das jetzt im Supermarkt kaufe, das, was da an Backwaren gibt, das ist schon mal völlig raus, mhm, weil das ist heutzutage ja schon Industriebackwaren und das ist, geht ja schon im Bereich von Keksen. Das ist ja dann eigentlich auch kein normaler Kuchen mehr. Wenn ich jetzt einen Kuchen backen würde mit jetzt Gemüse, mit Nussmehl und solchen Bestandteilen, dann passt das da wieder rein. Mhm. Wenn ich das aber aus dem Supermarkt kaufe mit Feuchthaltemitteln und hochverarbeitet, dann passt es da nicht rein.
Das heißt, das Vollkornbrot passt super zu Clean Eating.
Ja.
Beim Baguette wird es schon schwieriger. Und erst recht beim Aufbackbaguette, wo dann auch Triebmittel und ich weiß nicht, was alles drin ist.
Ganz genau. Sobald, mhm, ich das einmal durch die Industrie gejagt habe, mhm, die Grundbestandteile, sobald dort Chemie mit drin ist, Zusatzstoffe, dann ist es nicht mehr Clean Eating. Damals war das noch nicht so bekannt, aber von den wissenschaftlichen Untersuchungen her. Wir wissen ja heute, dass hochverarbeitete Lebensmittel uns krank machen und dass sich immer mehr davon auf den Teller getan wird. Das ist sozusagen, und das muss man sagen, das ist von Frau Toska schon ein gewisser Verdienst zu sagen, lass uns mal aus dieser Spirale von Kellogg's und Co., das ist ja, Amerika ist ja, muss man sagen, der Urbrunnen von Hochverarbeiteten. Die haben ja dann damals angefangen nach dem Krieg mit tatsächlich Kellogg's oder Heinz und muss man sagen, immer mehr in ihren Retorten was zusammenzumischen mit viel Chemie und immer weniger Gehalt. Und das ist, glaube ich, jedem, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat, auch schon klar, dass wenn ich mich mit echten Lebensmitteln ernähre, das eine ganz andere Situation ist, als wenn ich was aufreiße und es rauslöffel. Da ist dann viel Zucker drin, viel Salz und viel Chemie. Das ist ganz klar. Damals war das noch nicht so ganz deutlich, weil die Studienlage ist seit 2013 deutlich klarer, mhm, dass wir auch immer mehr Beweise haben, dass es so ist. Aber vorher war die Vermutung ganz klar auf dem Tisch. Und ich glaube, das war jedem klar, auch vor 40 Jahren, dass eine Brause nicht so gesund ist, wie jetzt, wenn ich Wasser trinke oder ich mal einen Fruchtsaft auspresse. Ja?
Ich glaube, klar war das schon, ja, aber man hat sich nicht so Gedanken gemacht, wie sehr es einem wirklich schaden,
richtig,
kann.
Genau.
Sondern ja, das war nicht so gesund.
Gesund ist
war
es nicht.
War trotzdem getrunken,
ja, genau,
weil,
ja,
man hat ja auch nicht unmittelbar eine Auswirkung gespürt, sondern,
genau,
über die Jahre kommen dann halt die Probleme.
Man fällt nicht gleich tot um.
Genau,
ja?
Das wäre eigentlich, also man möchte ja nicht gleich tot umfallen, aber wenn man das sofort merken würde, wenn, mhm, einem was nicht gut tut,
mhm, genau,
das wäre einfacher, dann könnte man es leichter lassen, man würde es schneller einsehen.
Richtig, wenn man davon Bauchschmerzen kriegt,
genau,
oder so. Ne? Und so haben sich diese Fertigprodukte immer mehr unser Leben eingeschlichen. Wir liegen ja jetzt beim Konsum von 50-60%, gemessen an den Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und das ist beträchtlich und das ist zunehmend steigend. Mhm. Deshalb, also wer sich nach Clean Eating ernährt, der hat halt mehr zu tun, das muss man schon sagen. Der hat aber auch tatsächlich gesündere Lebensmittel. Also da ist natürlich auch Joghurt erlaubt. Aber eben nicht der aus dem Tiefkühlregal mit Farbstoff und mit Aroma, ja, das fällt alles raus, ist ja auch klar. Nach Aroma ernährt uns nicht, das schadet uns im Gegenteil.
Aber das heißt, der Serrano oder Parmaschinken wäre noch erlaubt, aber
richtig,
die Salami dann schon wieder nicht
genau,
mehr.
Genau, da trennt sich das, wenn ich bei so, das sind ja Schinken, die eigentlich nur
getrocknet sind.
Ja, da ist dann Salz drin. Ja. Und natürlich soll man auch nicht so viel Salz essen beim Clean Eating, das ist schon richtig. Aber der Verarbeitungsgrad darf nicht zu hoch sein und am besten verarbeite ich es einfach selber.
Was sind denn so die wichtigsten Nahrungsmittel bei Clean Eating?
Ja, also Clean Eating sind gesunde Öle. Also da stimme ich ja auch voll zu. Es ist viel Gemüse, Hülsenfrüchte, viel Ballaststoffreiches. Getränke, das ist ganz wichtig. Eben keine Limonaden, keine Softdrinks, sondern Wasser, Tee, aber auch Kaffee oder auch selbstgemachte Infused Water, wie man heute sagt. Ja, eine kurze Verarbeitung eben nur, wie jetzt zum Beispiel fermentiert, das ist in Ordnung, gekocht, das kann man machen und eher bio, das kam damals
Was
ja.
Was ist mit Braten?
Ja, das kann man auch machen.
Frittieren ist aber dann tabu.
Frittieren ist dann schon wieder, da kommen ja wieder schon ungesunde Fette mit ins Spiel. Da geht es schon wieder in den Bereich, dass man es nicht essen sollte. Tabu, würde ich auch mal sagen, ist immer so ein Wort. Das kommt ja aus der Südsee und das ist religiös belegt nach dem Motto, das darfst du gar nicht.
Ich weiß, sie haben es nicht so mit Tabus, die Leute immer ihre Stacheln aufstellen, wenn ihnen was verboten wird.
Mir wird das zu religiös dann, weil wenn man wirklich sich gesund ernährt und dann isst man tatsächlich mal Pommes, weil es einmal danach ist oder es nichts anderes gab, dann kann man nicht mucksch in der Ecke sitzen und sagen, ich esse nichts. Das ist auch mal so und da muss man auch gar kein schlechtes Gewissen haben, weil das ist ja mit dem Tabu auch so. Nicht? Für Tabu gibt's ja entweder Rübe ab oder Büßen und das müssen wir nicht. Deshalb, aber das meinen sie auch nicht.
Aber es passt nicht zum Konzept des Clean Eating, frittiertes
Richtig.
Zeug.
Richtig.
Wenn, dann muss ich meinen Fisch dünsten oder leicht anbraten oder im Ofen garen, als ihn irgendwie in die Fritteuse zu jagen.
So ist es, ganz genau. Leicht erhitzen, nicht alles tot kochen und natürliche Lebensmittel, eben keine Industrieware essen und also die reine Form. Wenn man so will, also alle, die sagen, mit Paleo damals, das war ja so auch mal so eine Zurück zu unseren Ursprüngen, Essen wie in der Steinzeit, das habe ich ja schon mehrfach verrissen, weil die auch gesagt haben, nee, Hülsenfrüchte darfst du nicht, Milch darfst du nicht, sind die alle von abgerückt schon jetzt, ja. Also das ist im Gegensatz zu vielen anderen älteren Ernährungsformen eben kein Hokuspokus und eben auch kein Quatsch, ja, weil es gibt wirklich in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel Quatsch und das muss man wirklich strikt hinterfragen, aber dies hier ist in Ordnung, das kann man machen, wenn man sich religiös betreibt.
Gut, wir waren bei gesunden Ölen, bei Hülsenfrüchten. Viel Gemüse nehme ich an.
Richtig, kurze Verarbeitung, geringe Verarbeitung. Es ist ja auch so, alles, was ich ewig verarbeite, das leidet mit der Zeit.
Fisch?
Fisch, ja, natürlich, klar. Auch Fleisch ist erlaubt. Mhm. Also da auch eher in der gesündesten Variante, auch in der Biomenge. Was hier eben nicht gesehen wird, ist eben das Verhältnis. Auch hier Obst und Gemüse spielt die wichtige Rolle. Hier muss man nochmal nachjustieren. Hier würde ich auch sagen, mit dem Wissen, was wir heute haben, was auch die Fachgesellschaften empfehlen, 75% Pflanzenanteil und der eben gering verarbeitet, dann wäre auch Clean Eating gut. Wenn man so will, ist Clean Eating eine vegetarische Ernährungsvariante. Das gehört zu diesem Formkreis, vegetarisch, vegan. Ja.
Aber mit erlaubten Fisch und Fleisch.
Richtig, genau.
Okay. Und also, ich darf aber schon die Sachen garen, ich muss nicht alle roh essen.
Richtig, aber eben nicht tot zubereiten, indem man es wirklich hoch erhitzt und indem man es verkocht oder einfach schwarz brät oder braun brät.
Aber das heißt, sowas wie ein belegtes Sandwich, das ist eher, passt nicht zu Clean Eating, weil das ist schon wieder so verarbeitetes Brötchen.
Genau. Genau.
Das will man eher nicht.
Genau. Und man kann ja auch ein Sandwich machen mit Vollkornbrot und ein Salatblatt und einer Scheibe Tomaten. Man kann ja auch manchmal von der Systemgastronomie lernen und macht ein bisschen frische Kräuter drauf und das wird dann total lecker oder auch noch ein Ei dazu. Und schon hat man auch ein gesundes Sandwich.
Also sowas wie die Top 10 Clean Eating Lebensmittel kann man dann wahrscheinlich gar nicht benennen.
Nein, ja, das wäre weil die wären dann tatsächlich auch im Gemüsebereich und im Obstbereich zu suchen. Und dann betrifft es natürlich auch noch den Verarbeitungsgrad.
Mhm. Ja. Klingt aber gar nicht so unsympathisch, oder?
Nee, diese richtig. Ernährungsweise? Das hat durch die Influencer und immer mal wieder eine Mode erfahren. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann kam es halt durch die sozialen Medien wieder noch ein bisschen nach oben. Und das ist etwas, wo man sagen, haben wir auch bei den Ernährungsdocs auch nochmal wieder empfohlen. Mhm. Gerade wenn Menschen zu viel Hochverarbeitetes gegessen haben, ist das immer mal eine Variante, um klar zu machen, also um auch eine Überschrift zu machen. Ja, aber natürlich sind Überschriften auch immer mal eine klare Ansage. So, was soll ich jetzt machen? Und mit Clean Eating hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Ja, da weiß er schon, ich glaube, da weiß jeder schon genau, was wir meinen. Das ist dann also nicht die Tüte mit den Süßigkeiten. Das ist nicht der fertige Müsli-Riegel und es ist auch nicht der Schokoriegel. Das sollte man dann alles nicht dabei essen. Mhm. Und es sind auch nicht diese Produkte, die man aufreißt und in die Mikrowelle tut mit Fertigsoße und all den ganzen Kram. Ich glaube, jeder sofort, was gemeint ist.
Ja, also es schafft einfach wieder mal so ein Bewusstsein, wenn man so ein Begriff eigentlich hat, den man dann mal nachfolgt.
Und es ist eben auch so, dass diese hochverarbeiteten Produkte, ich sehe da drin, und deshalb bin ich da auch ein Fan von solchen Richtungen, diese hochverarbeiteten Produkte sind für uns, ich bin fest davon überzeugt, ist der große Sargnagel unserer Gesellschaft. Und ich habe nachher auch nochmal eine Studie dazu mitgebracht. Also wollen wir ja jetzt ja auch immer mit unterbringen. Und diese hochverarbeiteten Produkte, ich habe ja auch mal ein Buch darüber geschrieben, Unser Essen, Killer und Heiler, was total wichtig ist, finde ich, was wirklich jeder wissen sollte, die Inhalte, die da drin sind, dass es ruiniert unser Gesundheitswesen, weil es zu viele Krankheiten verursacht. Es bleibt vom Gesundheitswesen später für die nächsten Generationen zu wenig übrig. Es verändert unsere Psyche. Es macht uns kränker und damit auch weniger leistungsfähiger. Und das bedroht unsere Wirtschaftskraft. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft und dass diese Bedrohung sehen viele nicht. Sie sehen Bedrohung von überall her. Aber die Bedrohung unserer Gesellschaft aus dieser Richtung wird unterschätzt. Und das fällt uns auf die Füße. Da bin ich ganz sicher, in 10, 20 Jahren wird man das begreifen, dass das ein Irrweg ist. Aber dann ist es zu spät.
Dann müssen wir heute mit Clean Eating anfangen.
Ja, zum Beispiel. mit Clean Eating, ne? Und die hochverarbeiteten Produkte wirklich im Regal stehen lassen. Die hochverarbeiteten Produkte müssen, wenn wir sie essen sollen, besser werden. Und da müssen wir für die Industrie tatsächlich diese Lernlektion auch liefern, dass wir das nicht mehr kaufen. Ja?
Das wird schwierig.
Das muss im Regal stehen bleiben.
Es gibt also unglaublich viele davon und ständig gibt es neue. Ja. Manchmal verschwinden alte, aber es kommen neue, die nicht unbedingt empfehlenswerter sind, glaube ich.
Genauso ist das, ja. Ja.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Ihr habt uns wieder Fragen geschickt. Ich weise ja immer wieder darauf hin, dass wir natürlich nur nach und nach Fragen beantworten können und ihr teilweise auch länger darauf warten müsst. Aber wir sind natürlich jederzeit ansprechbar und freuen uns über Mails an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Ich sammle die ganzen Fragen und beantworten tut sie Dr. Riedel. Und ich habe auch wieder drei mitgebracht. Da ist zum ersten Maren, die gerne wissen würde, ob sie Tipps haben gegen die trockene Makuladegeneration. Gibt es Tipps zum täglichen Süßstoffkonsum? Das ist wahrscheinlich eine neue Frage, das geht nicht so ganz hervor. Aber Maren sagt, man müsste sich eigentlich entwöhnen können. Es kommt dir vor wie eine Sucht, aber das eine hat wahrscheinlich mit der anderen Frage nichts zu tun.
Mit den Süßstoffen, ne?
Ja, ja, also einerseits die trockene Makuladegeneration, über die wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben. Aber das andere ist eben der Süßstoffkonsum. Ja.
Also ganz bestimmt, die Makuladegeneration ist häufig auch vererbt. Was passiert da? Das ist der Fleck im Auge, bei dem wir eigentlich 80-90% dessen, was wir sehen, sehen. Das ist sozusagen die hochwertigste, die besten Quadratmillimeter unseres Auges. Wenn die ausfallen, sehen wir 80% weniger. Und es sind wirklich nur wenige Quadratmillimeter. Mhm. Das heißt, es ist das kostbarste unseres Augenlichtes. Da kann irgendwo am Rand ein Schaden sein von Quadratmillimetern. Wir merken es kaum. Ja? Aber im Zentrum des Sehens, da ist es das ist das kostbarste. Das kann man tatsächlich aufhalten und das sollte man aber rechtzeitig anfangen, wer das in der Familie hat. Dagegen kann man ernährungsmäßig viel tun. Wir wissen, dass eine ausreichende Versorgung mit den sekundären Pflanzenstoffen Lutein und Zeaxanthin wichtig ist. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, wie wir sie zum Beispiel im Mais haben, aber auch in Bohnen und in vielen anderen Gemüsen. Und die sind in der Lage, diese Prozesse abzubremsen. Und meistens tritt das irgendwo zwischen 60 und 80 auf. Und wenn wir das 10, 20 Jahre verzögern können, dann heißt es für den einen oder anderen, es taucht nicht auf oder nur in der geringen Form. Kann ich nur empfehlen. Und wichtig, Sonnenbrille tragen. Ja, also UV-Strahlen fördern das natürlich. Mhm. UV-Strahlen ruinieren. Das sieht man ja, wenn man mal seine Gartenmöbel, Polster den ganzen Sommer draußen gelassen hat.
Sind die ausgeblichen.
Genau. Und unsere Netzhaut, die kann das überhaupt nicht gut ab. Das ist ganz wichtig. Ja, das wäre dazu. Ich würde erstmal da tatsächlich die Ernährung optimieren. Da vielleicht sogar auch, wenn man dazu neigt, in der Ernährungsberatung gehen, in der Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin, weil hier kommt's aufs Auge an und da die richtigen Gemüsearten herauszufinden und auch den Spiegel der Versorgung der Omega-3-Fettsäuren zu messen, das macht man in der Schwerpunktpraxis. Man muss wissen, wo stehen wir und wie viel muss man nehmen, um das aufzupeppen. So, und dann war noch die Frage mit den Süßstoffen.
Ja,
ne?
Wie kann man davon loskommen?
Sie trinkt mehrere Liter
und Lightsoft-Drinks.
Und
ist Kaubonbons, trinkt Shakes.
Geschmackspulver auch
ja,
noch.
Dass man,
oha.
Ja, ja, das ist.
Ja. Also das sind tatsächlich die üblen Auswüchse eines Missbrauchs, das möchte ich fast schon sagen, ist Missbrauch von Fertigprodukten. Ganz abgesehen davon, dass ich Fertigprodukten ja, wie schon gesagt, kritisch gegenüberstehe. Aber das sieht man, ist ein gutes Beispiel dafür, wie gefährlich das werden kann, dass man diese übernatürlichen Geschmäcker, es sind ja keine natürlichen Geschmäcker. Mhm. Und das ist auch eine Wirkung von sowas, dass ich, wenn ich mit Kunst, mit Chemie einen Geschmack erzeuge, den es in der Natur nicht gibt, dann muss ich auch damit rechnen, dass die Organismen, die Individuen damit auch unnatürlich reagieren, dass sie davon in gewisser Weise nicht richtig streng, aber abhängig werden. Und das ist hier der Fall. Hier ganz klar, bitte in eine Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin gehen, das besprechen und Alternativen entwickeln, weil die Alternativen müssen schmecken. Wir müssen hier gegen diese Gewohnheitssüchte ankommen und diese Geschmackspulver sind ganz schlimm, sind mir ein großes Dorn im Auge. Auch das sind Nahrungsergänzungsmittel, die hochpreisig verkauft werden, womit man viel Geld macht und wir sehen Opfer davon. Hier würde ich tatsächlich in eine Fachberatung gehen. Ja.
Okay.
Sehe ich so. Es ist einfach zu ungesund.
Eva hat uns geschrieben, es wird immer wieder in ihren Folgen erwähnt, dass wir Leitungswasser trinken sollten. Der Nitratgehalt in einigen Gebieten ist aber sehr hoch, beziehungsweise sind wir immer knapp unter den 50 Milligramm pro Liter. Eva schreibt aus der Schweiz, dort sind nur 25 Milligramm pro Liter erlaubt. Und sie würde jetzt gerne wissen, ob sie bei hohen Nitratwerten vielleicht lieber doch kein Leitungswasser trinken soll.
In Deutschland sind die Nitratobergrenzen tatsächlich höher. Zeigt auch mal wieder, wie uneins die Behörden sich da sind. Ursache ist eben die Überdüngung auch eben unserer Böden. Das rächt sich irgendwann mal. Und ist es so, dass Säuglinge das nicht trinken sollten, dann spezielles Wasser trinken sollten. Und wenn die Nitratwerte über 50 Milligramm sind, würde ich auch dieses Wasser nicht so viel trinken, sondern ich würde dann zusätzliches Wasser kaufen, wenn die Nitratwerte tatsächlich da drüber liegen, ja.
Okay, dann kommt aber noch...
Aber in Glasflaschen, weil sonst handelt man sich ein neues Problem ein mit dem Mikroplastik und dann kann man sich auch überlegen, wieder das Wasser aus der Leitung zu trinken.
Sie hat noch eine Frage dazu geschrieben und vor allem einen lustigen Zwischensatz. Sie hat nämlich geschrieben, meine Kinder kann man für gesundes Essen vor allem dadurch begeistern, wenn man ihnen erzählt, dass man davon gut pupsen kann. Das hat auch bei den Nachbarkindern schon funktioniert. Also
das habe ich noch nie gehört. Ja, aber ich meine, der Zweck heiligt die Mittel.
Ja,
ne?
Absolut. Genau. Sie wollte aber auch zu ihren Kindern noch wissen.
Das sind die Schweizer. Die haben immer besondere Ideen.
Genau.
Ne? Ja.
Eva wollte aber gerne wissen, sie gibt ihren Kindern Trockenfrüchte, hauptsächlich getrocknete Mangos als Süßigkeitenersatz, weil die aber natürlich auch relativ zuckerhaltig sind, würde sie gerne wissen, ab welcher Menge ist das schädlich, beziehungsweise führt dies auch bei Kindern zur Fettleber?
Nein, also das ist ja eine Familie offenbar, die sich sehr viel Gedanken macht über Ernährung. Und wenn das die Süßigkeiten sind, dann muss ich sagen, damit liefert man auch jede Menge Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Keine Sorge machen, wenn das der Süßigkeitenersatz ist, dann ist diese Familie absolut top. Braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Okay, also Eva,
also so wird es ja nicht übertragen.
Ihr macht das schon gut.
Ja, das fühlt sich gut an.
Dann haben wir noch Nicole, die uns geschrieben hat, dass sie ist 29 Jahre alt, Mutter einer 4-jährigen Tochter und bereitet sich einen von einer Freundin empfohlenen Frischkornbrei nach Dr. Brucker täglich zu. Den macht sie mit 2 Sorten Obst, mit Nüssen, geschroteten Leinsamen und dann wird das mit Nackthafer noch gemixt. Also der wird gemahlen im Thermomix und dann kommt noch ein halber Becher Sahne dazu. Und sie sagt, ich finde dieses Frühstück unglaublich lecker. Und das soll angeblich sehr gesund sein. Es fällt mir aber schwer zu glauben, dass es gesund ist, täglich 100 Milliliter Sahne zu verzehren.
Ja, das ist tatsächlich, also das hört sich alles super gesund an, nur diese viele Sahne, das ist ja 100 Milliliter Sahne, da sind wir bei einem irre hohen Fettgehalt, der tatsächlich schon durch das Frühstück oberhalb der empfohlenen Fettmenge liegt. Das ist schon sehr viel. Ich weiß, dass Fett ein Geschmacksträger ist. Ich esse auch tatsächlich gerne mal Sahne auch, ob weiß ich nicht, auf selbstgemachten Kuchen finde ich auch irgendwie lecker. Das ist schon so, verstehe ich, aber da würde ich von runterkommen. Ich würde das langsam reduzieren. Das ist tatsächlich ein bisschen viel.
Wie könnte man das mit Milch ersetzen oder mit?
Ja, könnte man mit Milch ersetzen, aber hier ist es ja so, hat sich jetzt an diesen Geschmack gewöhnt. Ich würde den Stück für Stück erstmal halbieren, mal gucken, ob es auch so geht. Und gucken, dass mit anderen Geschmack, es ist ja so, wenn wir uns Geschmack nehmen, müssen wir anderen Geschmack hochfahren. Schauen, lässt sich da vielleicht mit Himbeeren arbeiten noch.
Blaubeeren. Die haben ja immer viel Geschmack.
So, ne? Und dann sagen, dann passt das, brauche es gar nicht mehr. Aber wenn nur die Sahne zu reduzieren, ohne was anderes zu ergänzen, wird sie wahrscheinlich sagen, oh, jetzt schmeckt es mir nicht mehr so. Mhm. Das ist dann so Verzicht, das mag der Mensch nicht gern.
Genau.
Also würde ich das machen, weil das ist einfach sehr, sehr viel Fett und zwar ein hoher Fettanteil von tierischem Fett. Und das ist, wenn man sonst gesund ist, mag das okay sein. Wenn man Untergewicht hat, dann können wir auch drüber reden. Wenn man keine entzündliche Erkrankung hat, auch. Aber
und wenn Sie es mit so einem Pflanzenersatz?
Ja, könnte man auch. Mit einem Sojasahne zum Beispiel.
Wär
versuchen.
Eine
ja. Ja, genau. Das ist eine gute Idee, das könnte man auch machen, ja. Stück für Stück oder einfach mal einen abrupten Versuch, dass man es vollkommen ersetzt mit einer Pflanzensahne.
Sie wollte auch gerne noch wissen, ob das auch für ihre 4-jährige Tochter das ist, vor allem wenn sie es dann vielleicht mit einer gesünderen Variante versucht.
Bitte bei der Tochter gleich mit einer gesünderen Variante, weil wir prägen unsere Kinder auf eine bestimmte Ernährungsform und das ist jetzt kein guter Start ins Leben, wenn man weil dieses kleine Mädchen hat im Leben noch sehr viel auszustehen, was Ernährungs sag ich mal, Belastungen und Anforderungen angeht. Deshalb am besten gleich richtig prägen, dass sie das gar nicht erst kennenlernt, so mit so viel Sahne.
Auch wenn die schöne Schweizer Alpenmilch wahrscheinlich sehr, sehr köstlich ist und ja, die Sahne, und, die daraus gemacht wird. Ja, aber das muss dann vielleicht
ich weiß auch, und die Schweiz
seltener
hat,
kommen.
Die Schweiz hat ja auch so eine Weidetiergeschichte und die Schweiz, Heidi und die Alm und der Viehauftrieb, das ist, wenn man die Schweiz sich vorstellt, dann sind es auch Hänge mit auch Kühen drauf. Ne? Ich kann das so verstehen.
Ja, die gibt es in Tirol auch noch, aber ich glaube, nicht jede Sahne ist aus der Kuh vom Berg gewonnen. Also das kommt ist auch dazu. In der Schweiz nicht so.
Da, wenn man keine Biosahne nimmt, nimmt man damit auch richtig viele Mengen von Carrageen zu sich, also als Emulgator. Das muss auch nicht sein, ist für die Darmflora nicht gut, wenn es keine Biosahne ist.
Gut, also weg mit der Sahne, nur noch in Ausnahmefällen. Ja, vielen Dank. Was haben Sie uns denn heute für eine Studie mitgebracht,
Herr Riedel? Also das passt super.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns vorher schon immer Gedanken machen, wie wir das hier komponieren, würde ich mal sagen.
Ja, also diese Studie, die passt jetzt wie Faust aufs. Natürlich, ich lese ja jeden Tag Studien, viele Studien. Ja. Und die ist also aus der jüngsten Zeit, die ist jetzt 2024 im Europäischen Journal für präventive Kardiologie veröffentlicht worden. Und die Überschrift steht da, jeder dritte kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Todesfall geht auf falsche Ernährung zurück. Also jeder dritte. Mhm. Und da muss man einfach mal die Fakten, ich habe es hier mal angemarkert für mich, weil kann ich Zahlen immer schlecht auswendig lernen, aber ich muss es mal, schockierende Nachrichten, das muss ich einfach sagen, in Europa, das muss man sagen, sterben jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen durch Fehlernährung. Ja, nicht durch Mangelernährung, sondern durch falsche Ernährung. Dann haben die die Länder untersucht und haben festgestellt, das war zwischen den Jahren 2019 und 2090, und haben die festgestellt, dass jeder Dritte, wie ich gerade gesagt habe, Herz-Kreislauf-Tote durch Fehlernährung entsteht. Und das sind in Deutschland, also als Menge mal, 112.000 Menschen jedes Jahr. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass wir Verkehrstote haben wir im Jahr 2.000 bis 3.000?
Ja, weiß ich jetzt nicht aktuell, aber nicht mehr so viele. 2.000
bis 3.000. Ja. So. Und was machen wir berechtigterweise für einen Aufwand, um diese Verkehrstoten zu reduzieren? Was haben wir an Verkehrsschildern? Was wird geblitzt in Deutschland? Blitzweltmeister in Europa. Was haben wir für Kontrollen? TÜV und all das Ganze. Und wir haben aber auf der anderen Seite durch falsche Ernährung, die eben nicht gerade Clean Eating ist, eben 112.000 Tote jedes Jahr. Und es ist kein Skandalthema, das muss man sagen. Spitzenreiter ist übrigens in dem Bereich die Slowakei, gefolgt von Belarus. Da sterben prozentual die meisten Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deutschland liegt so im Mittelfeld. Und die Studie zeigt auch ganz klar, woran liegt's. Was wird falsch gegessen, und zwar sagt sie auch, zu wenig Vollkornprodukte, zu wenig Hülsenfrüchte und zu viel Salz und zu viel rotes Fleisch. Das sind diese vier Dinge sind da schon die Hauptfaktoren, und damit sind wir natürlich auch bei den hochverarbeiteten Produkten wieder, weil da viel zu viel Salz drin ist und Ballaststoffe eben gar nicht. Ja? Und die Toten sind eben besonders männlich und besonders zunehmend auch unter 70, und jetzt, die Zahl der Toten liegt wahrscheinlich noch viel höher. Wir sind wahrscheinlich von 200 oder 300.000 Toten im Jahr auszugehen, weil die Studie hat nicht reingerechnet, Diabetes als eine Folge der Fehlernährung und eben auch den Alkoholkonsum und das Übergewicht nicht. Mhm. Wenn wir jetzt noch die Ursachen Übergewicht, Typ 2 Diabetes und Alkoholkonsum mit reinrechnen, dann sind die Zahlen noch viel höher. Und das ist eben total erschreckend, und zeigt ganz klar, dass wir in diesem Bereich keine gesellschaftliche Diskussion haben. Da sterben hunderttausende Leute, und die bisherigen oder Landwirtschaftsminister, die ja für Ernährung zuständig sind, haben immer gesagt, ich will den Leuten nicht in die Töpfe gucken. Ja, aber eine Menge von 100 bis 200.000 Toten pro Jahr, und dann ist die einzige Antwort, ich will den Leuten nicht in die Töpfe gucken. Bitte, geht's noch? Ja, das ist ein Weckruf, ja, und da kommen wir auch mit der Medizin nicht hinterher. Und ich sage noch mal eins, warum sind wir denn mit Deutschland im Mittelfeld? Und warum ist Spanien besser? Spanien hat ein schlechteres, billigeres Gesundheitswesen. Mhm. Und Deutschland hat ein enorm hoch entwickeltes Gesundheitswesen. Wir haben einen enormen Aufwand an Medikamenten. Und damit bremsen wir diese Toten noch ab. Ja, wir zögern diese Todesfälle hinaus mit einem enormen wirtschaftlichen Aufwand. Und die Frage ist, wie lange wollen wir uns das noch erlauben? A. Und B. Wie lange will die junge Generation dazu gucken, dass wir mit Milliarden die Fehlernährung neutralisieren mit Medikamenten und dieses Geld ist irgendwann nicht mehr da. Das ist eine Generationengerechtigkeit. Das ist ein Elend jetzt und das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Für mich ist es eine hochbrisante politische Studie, auch mit politischen Auswirkungen. Die Studien, die Forschenden hier waren natürlich auch entsetzt, aber das hat eine ganz klare politische Implikation.
Und man hat natürlich einerseits das Problem, dass es hohe Kosten verursacht, aber diese Menschen, die diese Medikamente brauchen, leben natürlich auch nicht mehr so gut.
Die leben nicht mehr so gut, ne? Die
Zahl, also leben halt krank.
Die leben halt krank.
Die aber leben, sie leben noch, aber nicht genau, besonders.
Genau. Und die anderen gut. Sind tot, einfach durch falsche Ernährung. Es kann doch nicht sein, dass wir uns tot essen. Und tatsächlich ist es auch so, die Zahl der gesunden Jahre werden immer kürzer. Es kann nicht sein, dass wir mit 60 Jahren haben 80% der Deutschen Bluthochdruck durchs Essen. Ja, das kann doch nicht sein. Ja.
Ja, danke. War ein interessanter Einblick, diese Studie. Jetzt haben wir aber noch was Erfreulicheres.
Das Rezept. Verordnet von Dr. Riedel.
Nämlich ein gesundes Rezept,
genau,
hoffe ich doch sehr, oder?
Genau. Und da habe ich mitgebracht aus der Glucose-Masterplan und wie wir gerade jetzt schon heute ja auch besprochen haben.
Ja.
Clean Eating heißt eben nichts fertig produziertes Essen mit Achtung auf Salz, das ist ja in Fertigprodukten drin, Achtung auf Zuckergehalt. Und wo wir immer besonders empfindlich sind, das ist eben bei Nachtischen und bei Süßigkeiten. Und deshalb habe ich mal eine Süßigkeit Alternative rausgesucht, kleines Bild hier, aber Schoko-Tofu-Creme, kann man das erkennen?
Ja.
Sieht aus, wer jetzt nicht das Bild sieht, wie eine, ja, bräunliche Mousse-au-Chocolat, hellbraun.
Genau, wie eine hellbraune Mousse-au-Chocolat sieht das aus, ja.
Sieht total lecker aus und ist es auch. Und das Tolle ist, bei dieser Schoko-Tofu-Creme, da ist eben Seidentofu drin, ne? Also ein Produkt aus Hülsenfrüchten, von dem wir mehr essen sollten, gibt es in jedem Asialaden und eignet sich super, wenn man das eben mit zartbitter, mit hochprozentigem Kakaoanteil, also 85% Kakaoanteil, verrühren. Seidentofu, ein bisschen Ahornsirup, Süße muss sein, muss ja auch süß sein. Und Sahne, da empfehle ich dann eher Biosahne. Und das verrührt. Ist total lecker, ist mein Lieblingsnachtisch. Schoko-Tofu-Creme. Schmeckt dann im Endeffekt so ein bisschen wie eine Mischung aus Mousse-au-Chocolat, wer das mag, und aus Schokoladenpudding. Aber das Besondere dabei ist eben sattmachendes Eiweiß dabei. Mhm. Wir haben den Zuckergehalt im Griff. Es ist wenig Zucker drin. Und wir halten damit auch die Kohlenhydrate niedrig und wie das der Titel des Buches schon sagt, der Glucose-Masterplan, wir halten unseren Blutzuckerspiegel niedrig und mit dem Blutzuckerspiegel regulieren wir unser Gewicht und natürlich auch das Risiko für Diabetes. Also ist eins meiner Lieblingsnachtische, da habe ich verschiedene Varianten, kann man auch noch so ein bisschen Kokosraspeln draufstreuen oder was ich gerne mache, karamellisierte Nüsse, Walnüsse beispielsweise oder Mandeln oder Pekannüsse, total lecker, ist zwar noch wieder ein bisschen Zucker dabei, aber ist ein super Nachtisch, den kann man toll vorbereiten für Gäste und ist viel gesünder als normaler Mousse-au-Chocolat.
Ich liebe Mousse-au-Chocolat, ich liebe auch Schokoladenpudding und das dazwischen werde ich auch lieben, ich bin sicher. Genau. Ja, super. Das freut mich, dass wir wieder mal einen schönen Nachtisch für euch haben, der auch gar nicht so gesund aussieht, aber gesund ist. Und das ist immer besonders schön, finde ich.
Und lecker aussieht und auch lecker ist.
Ja, das freue ich. Probiere ich natürlich auch aus, wie immer. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann findet ihr uns auf allen gängigen Plattformen. Ihr findet uns auch auf YouTube natürlich und unserem Insta-Auftritt unter So geht gesunde Ernährung. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuschaut und zuhört, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder dabei wart.
Ja, und wenn ihr mehr Infos, Tipps und Rezepte erfahren wollt, dann folgt mir auf Social Media und meldet euch beim kostenlosen Newsletter auf myfooddoctor.de an. Damit seid ihr immer auf dem neuesten Stand.
Und herzlichen Dank wieder an Axel Leonhardt, unseren Kameramann, der auch den Videoschnitt wieder gemacht hat, und an Heike Becker, die den Audio-Podcast fertig gemacht hat.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.